Herzlich willkommen zu Familienglück ist Elternsache, dein Podcast von Schulkind bis Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Gründerin der Akademie für Familiencoaching und Gastgeberin in diesem Podcast. Egal, ob du Elternteil bist oder ob du dich für die Arbeit mit Kindern, jugendlichen Eltern und Familien interessierst oder schon mit ihnen arbeitest, in diesem Podcast ist für alle etwas dabei. Du bekommst Tipps und Tricks, wir teilen inspirierende Geschichten und sprechen mit Expertinnen und Experten, die wissen, wie man Familienglück nachhaltig stärkt. Denn eins ist klar, Familienglück ist kein Zufall. Es ist Elternsache. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Teil 2 zu unserer Serie, wie reden wir am besten mit unseren Teenagern. Wenn du Teil 1 verpasst hast, dann solltest du das unbedingt nachholen. Die Podcast-Folge lief letzte Woche. Gerne Teil 1 anhören, damit du schon im Thema drin bist. Und heute geht es dann direkt weiter mit Teil 2. Und wenn du noch nicht dabei bist, dann solltest du dir schnell eine letzten Tickets schnappen für unseren Familienglück-Kongress 15. und 16. März 2025. Dort bekommst du 2 Tage lang geballtes Wissen rund um das Thema Familie, Kinder und Jugendliche. Und selbst wenn du kein Coach bist und keine Coaching-Ausbildung gemacht hast, hast du danach ganz konkrete Tipps, was du mit deiner Familie verändern darfst, damit ihr gemeinsam über die nächsten Jahre und Jahrzehnte eine gute Verbindung habt und ein harmonisches und glückliches Familienleben habt. Du bekommst Schritt-für-Schritt-Anleitungen, du bekommst ganz viele Ahas, du bekommst ganz, ganz viel Wissen, damit du in deiner Familie wirklich die Verantwortung und die Handlungsempfehlungen bekommst für eine Veränderung. Denn Eltern fühlen sich ganz oft machtlos und hilflos, weil sie gar nicht wissen, wie es richtig geht. Sie merken nur, so wie es aktuell läuft, funktioniert es nicht. Und am Familienglück-Kongress bekommst du von mir ganz konkrete Handlungsempfehlungen, ganz konkrete Pläne an die Hand, dass du genau weißt, wie du dein Familienleben in eine glückliche Zukunft führen kannst. Wenn du das möchtest, findest du den Link dazu in den Shownotes. Hol dir noch die letzten Tickets. Bald geht es los, 15. bis 16. März 2025 in der Nähe von Frankfurt. Alle Infos findest du dann auf dem Link, sowie unsere 3 Ticketkategorien. Und jetzt ganz viel Spaß mit Teil 2. Und manchmal haben die Jugendlichen eine Phase, und das erlebe ich auch in den Coachings immer wieder, dass sie sich genau das Gegenteil vom Elternhaus suchen. So, das heißt, wenn ich zum Beispiel in einem Akademikerhaushalt bin, gebildeter Haushalt, dann fallen die Teenies oft in so ein Extrem, ja, in eine Clique, wo nur getrunken wird, wo Drogen genommen wird, wo man sich denkt, wow, also gesellschaftlich schon wirklich ein ganz großer Unterschied zu dem, was zu Hause passiert. Auch das ist eine Form der Abgrenzung. Das ist eine Form, sich auszuprobieren. Und je mehr Verbote wir hier machen und je mehr wir versuchen, in solchen Situationen die Jugendlichen einzusperren, umso aggressiver werden sie sich aus dieser Umklammerung befreien. Das heißt, hier mit Strafen und Konsequenzen zu arbeiten, ist schwierig, weil wir dann wieder das Thema von vorhin mit Lügen und Hintergehen hervorrufen. So, das heißt, das eine ist, dass wir vorher schon Einfluss nehmen, dass wir unser Kind eine starke Persönlichkeit entwickeln, dass Kinder und Jugendliche schon im Elternhaus Nein sagen dürfen und dieses Nein respektiert wird. Das ist der aller wichtigste Grundstock, weil wenn ich als Kind und auch am Anfang der Pubertät merke, mein Nein zählt, ich darf Nein sagen und ich werde nicht überbügelt, übergangen, überredet, gesagt, es ist nicht wichtig, sondern wenn mein Nein zählt, dann kann ich auch später in der Clique, wo alle saufen und ich das nicht tun möchte, entspannt Nein sagen, weil ich gelernt habe, mein Nein ist wichtig und ich darf Nein sagen und ich werde deswegen nicht ausgeschlossen, nicht bestraft, nicht hintergangen. Und das ist zum einen einmal ganz, ganz wichtig, dass wir das Wertgefühl der Kinder stärken, dass sie sagen, das, was ich, wenn ich mich abgrenze, meine Grenze wird respektiert. Meine Grenze ist wichtig, ich darf meine Grenze verteidigen. Also das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann ist es einfach so manchmal, dass wir als Eltern hier leider, und das ist schwer auszuhalten zum Teil, in die Rolle des Beobachters gehen und immer wieder dem Kind signalisieren, wenn du mich brauchst, bin ich da. aber nicht in die Co-Abhängigkeit gehen. Also nicht hier auch noch sich also ganz viel mit dem Kind reden, die eigenen Sorgen auf das Kind überschütten, das Kind versuchen, da wegzuziehen, mit neuen Freunden in Kontakt zu bringen. Also, dass sie das Gefühl zu haben, ich tue ganz, ganz viel, weil da sind wir in der Hilflosigkeit verhaftet, weil wir komplett im Angelegenheitskreis unseres Jugendlichen sind in dem Moment, wenn wir versuchen, das zu beeinflussen. Sondern hier sind wir dazu verdammt, in die Rolle des Beobachters zu gehen, das Kind zu beobachten, vielleicht auch in der Schule im Kontakt mit den Lehrern zu bleiben. Und da an dem Punkt würde ich immer raten, such dir einen Coach. Und wenn du nur 2, 3 Termine hast, sprich mit jemandem, der sich damit auskennt. Rede mit jemandem, der dir ganz konkrete Hilfestellungen gibt. Na, also wenn du möchtest, kannst du immer an familien@akademie für familiencoaching.de schreiben. Und wir haben so viele ausgebildete Coaches, dass wir dir immer einen vermitteln können. Ich habe ein 20-köpfiges Coaching-Team, mit dem die ich selber ausgewählt habe, ein ganz, ganz inner Circle. Das heißt, hier können wir dir immer einen Coach zur Seite stellen. Weil diese Themen können wir als Eltern oft nicht alleine klären, weil wir da in der Hilflosigkeit sind. Also das heißt, wenn wir das Gefühl haben, dass das Kind, dass wir es wirklich verlieren an so eine Gemeinschaft, wir merken, das Kind hat einen sozialen Abstieg, das ist in der Schule fällt es ab, es lernt nicht mehr, es kommt oft betrunken nach Hause, keine Ahnung. Und dann kann man sich da wirklich Hilfe holen. Wenn du das Gefühl hast, das Kind hat jetzt einen Partner, eine Partnerin, puh, mit der bin ich überhaupt nicht einverstanden, dann auch hier gucken, geht es gerade um mich? Oder geht es um mein Kind? Also ist mein Kind, mein Jugendlicher, also ich sage immer Kind, aber ich meine natürlich auch Jugendlicher, ist es wirklich in Gefahr? Oder bin ich, meine Erwartungshaltung, ist nur meine Erwartungshaltung eine andere? Wünsche ich mir einen anderen Partner? Projiziere ich da etwas vielleicht in die Zukunft? Ich sage, um Gottes Willen, wenn das Kind mit dem zusammenbleibt, dann wird das passieren. Die seltensten Beziehungen oder ganz wenige, die im Teenageralter geschlossen werden, halten ewig. Ja, weil die Jugendlichen sich auch weiterentwickeln. Und dann ist dein Kind manchmal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr mit jemandem zusammen, wo du denkst, hätte man da eigentlich einen anderen Partner gewünscht, aber das Kind wird nicht geschlagen, es wird nicht unterdrückt, es wird nicht missbraucht. Also diese ganzen harten Punkte, wo wir natürlich einschreiten, sondern es ist einfach nicht der oder die Partnerin, die ich mir vorstelle. Dann kann man das auch oft aussitzen und trotzdem einfach gut mit dem Kind in Kontakt bleiben. Und auch hier, je mehr du gegen Freunde und Partner sprichst, umso mehr wird sich dein Kind von dir abwenden und umso mehr machst du eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil du dann das Kind an diesen Partner bindest. Weil es so stark in die Verteidigung geht, dass diese Verbindung noch gestärkt wird. Und daher rate ich wirklich eher in die Beobachterrolle zu gehen und wenn du es nicht aushalten kannst, mit jemandem anders zu sprechen als mit deinem Kind, ja, oder deinem Jugendlichen, weil das nicht förderlich ist für eure Beziehung. So, dann würde ich mir jetzt, sage ich mal, noch einen oder zwei Punkte noch raussuchen. Genau. Dann nehmen wir mal den nächsten. Der nächste Punkt wäre, wie handle ich, wenn mein Jugendlicher stundenlang am Handy klebt und auf nichts mehr reagiert? Also das heißt, dass im Alltag von vielen Familien ist ganz viel Diskussion über die Handyzeit. Und wie setzt du hier sinnvolle Grenzen, ohne dass ihr ständig in Streit geratet? Auch hier gibt es schon einen Call mit der Sandra Weiß, den ich jedem nur empfehlen kann, sich anzuschauen oder anzuhören, wo es wirklich auch um das Thema Medien und Handykonsum geht. Und hier als, sag ich mal, allgemeinen Tipp rate ich, sich erstmal zu gucken, was macht das Kind den Jugendlichen denn außerhalb der Handyzeiten? Also ist es wirklich so, dass das Kind von der Schule nach Hause kommt, vielleicht noch Mittag isst, dann in sein Zimmer geht, sich ins Bett legt und Handy guckt, bis es abends um 23 Uhr einschläft? Oder gibt es Zeiten, in denen mein Kind sich mit Freunden trifft, Sport macht, lernt, einem Hobby nachgeht, keine Ahnung, und die andere freie Zeit, wo es einfach alleine im Zimmer ist, Handy guckt oder vielleicht auch Fernsehen schaut? Also, dass wir uns erstmal wirklich anschauen, ist es wirklich nur am Handy oder sehe ich nur die Handyzeit? Und das sind oft zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Denn oft sagen wir, denkt man sich, mein Kind hängt nur am Handy. Und wenn ich aber dann mal den Tag durchgehe, merke ich, naja, nee, so viel ist es ja eigentlich gar nicht. Sondern ich habe nur den Fokus. Also oft haben wir diesen Fokus wie so einen großen Spotlight auf dem Handy und alles andere, der Rest ist im Dunkeln. Und da gerne einmal aufmachen. Also auch hier gucken, wie ist es im Freundeskreis, wie ist es in der Schule, wie sind die sozialen Kontakte. Und es ist halt leider einfach so, dass sich die Kindheit unserer Kinder verändert. Und selbst wenn die mit ihren Freunden draußen sind, dann kennen wir das alle, die Cliquen, die irgendwo am Brunnen, am Hauptplatz sitzen und alle auf ihr Handy starren. Und auch hier haben wir keinen Einfluss darauf, was das mit den Kindern macht. Das wissen wir alle nicht. Wir sind die erste Generation, die so groß wird. Und deswegen können wir das nicht abschätzen, was da die Folgen sein werden. Ich sehe das auch sehr kritisch. Ich sehe Jugendliche auch, deren zum Teil einfach Kommunikation, Empathie, Motivation sich durch das Handy verändern. Und da sind wir leider zu einem großen Teil nicht mehr mit, ja, können wir das nicht mehr ausmerzen. Also ich bin die Erste, die die Petition unterschreibt. Handy ab 14 zum Telefonieren und Social Media und alles andere erst ab 16. Also da bin ich sofort mit dabei, weil ich denke, dass wir ganz viel Kindheit unseren Kindern rauben, indem sie einfach nur wischend vor so einem blöden Bildschirm sitzen. Aber das ist etwas, das wird in dieser Generation sich nicht ändern. Ich hoffe, in der nächsten Generation. Ich finde es sehr gut, dass da Länder mittlerweile eingreifen und ich hoffe, dass das auch bei uns in Deutschland irgendwann ankommt, dass wir unsere Kinder wieder ein bisschen mehr schützen. Ja, weil Alkohol trinken dürfen sie nicht, rauchen dürfen sie nicht, aber die größte, was ich, Porno- und Gewaltsammlung ist unzensiert ja, in ihrer Hosentasche. Gut, aber wir kommen ab. Also deswegen hier erstmal gucken, ist mein Kind nur am Handy oder sehe ich nur die Handyzeit? Das sind mal die einen Sachen. Das andere ist, dass es sehr wohl bis, also 13 auf jeden Fall, manchmal auch 14 oder bis 15, unser Angelegenheitskreis ist. Ich sage dir auch warum. Diese ganzen Social Media Kanäle oder auch Fortnite, Roblox, alles, was die Kinder so fasziniert, wurde von einem Team von Erwachsenen gebaut, einzig mit dem Ziel, die Kinder und Jugendlichen möglichst lange vor den Bildschirmen zu bannen und sie dazu zu bringen, ihr ganzes Taschengeld für irgendwelche Skins oder anderen Erweiterungen auszugeben. Das ist das Ziel der Apps. So, und dann können wir gar nicht verlangen, dass unser Kind sagt, oh, 10 Minuten oder halbe Stunde, eine Stunde, ah, ist vorbei, ich mache aus. Das können wir Erwachsene nicht. Und dann ein Jugendlicher, dessen Gehirn eine Zeit lang wirklich nur von Emotionen und Dopamin gesteuert wird, von denen das zu verlangen, ist schier unmöglich. Und deswegen empfehle ich tatsächlich, ganz wichtige Zeitbegrenzungs-Apps aufs Handy zu machen. Na, also es kann Google Family Link sein, wobei das eher noch geknackt wird. Es gibt auch andere, einfach zeitbegrenzende Security-Apps. Da habe ich auch eins bei meinen Kindern. Deshalb habe ich die Eltern-App. Jedes Kind hat dann die Kinder-App drauf. Da kann ich bei jeder App einstellen, wie lange am Tag darfst du das benutzen. Wenn das die Zeit dann aus ist, dann geht das Handy immer noch, aber eben dann kein Instagram, kein Snapchat, kein TikTok, was auch immer. Ich kann auch sagen, wann geht das Handy komplett aus? Das heißt, wann ist es wirklich offline? Wann können Sie gar nichts machen? Dann ist quasi der Bildschirm schwarz und Sie können es nicht mal mehr entsperren. Diese Möglichkeiten gibt es. Und dann habe ich gerade bei meiner 12-Jährigen ist es das so, dass ich sage, okay, du hast eine Stunde TikTok, eine Stunde Instagram. Ja, und dann ist gut. Du kannst unbegrenzt Musik hören, Spotify kannst du benutzen, du kannst WhatsAppen. Apps wie Roblox kann sie zum Beispiel dann auch eine Stunde am Tag spielen und dann gehen die Apps nicht mehr. Und zwischen 14 und 15 Uhr ist das Handy komplett aus, weil das ist Lernzeit. Oder zwischen 15 und 16 Uhr, das ist manchmal so tages- und unabhängig. Und ich schreibe das gerne rein, die App. Und dann ist es tages- oder vor, also je nachdem, wann sie von der Schule kommt, wann ist diese Lernstunde, dass sie nicht vom Klassenchat irgendwie gestört wird. Und abends um 20 Uhr ist das Handy aus. Ja, da kann sie nicht mehr WhatsAppen, da ist einfach Ruhe, da kommt das Handy dann weg. Und so ist es bei uns geregelt. Und dann bin ich nicht immer die Böse, weil sie genau weiß, wenn sie mehr Zeit haben möchte, dann muss sie mir das schon sehr gut erklären, warum sie jetzt noch eine Stunde länger TikTok schauen muss, weil das ist für mich absolute Lebenszeitverschwendung. Und mit dieser App ist das dann kontrolliert. Und dann ja, gab es natürlich am Anfang Diskussionen. Das war auch für mich schwierig, aber mittlerweile hat sie es verstanden. Und je älter sie wird, umso mehr Zeit bekommt sie. Aber wir können nicht erwarten, dass unsere Kinder das alleine steuern. Und das ist in meinen Augen und hier ohne Anerkennung auf Richtigkeit, aber ich kläre das so und ich empfehle das auch so, dass wir hier auf jeden Fall dafür sorgen, dass unsere Kinder nicht gefangen sind und in diesem Sog weil das ja auch ganz viel mit ihrem, einfach mit ihrem Leben macht. Und ich sage zu meinen Kindern auch immer, wisst ihr wollt nicht als Erwachsene zurückblicken und sagen, boah, hatte ich eine geile Kindheit, weil ich dieses TikTok-Video gesehen habe. Also da erinnert sich kein Mensch mehr dran. Und deswegen, ja, ist das in meinen Augen, das darfst du natürlich sehen, wie du möchtest, unser Angelegenheitskreis, hier die Kinder davor zu beschützen, weil sie das selber nicht tun können. So, die App heißt QStudio, die ich habe. Die, ich schreibe euch das mal in den, glaube ich, so schreibt man das. Die habe ich ausgesucht, aber es gibt auch Seiten, die man im Internet findet, die zum Beispiel Schau hin heißt die, glaube ich. Da gibt es auch noch mal solche Apps. Da habe ich die selber auch entsprechend rausgefunden. So, das ist das Thema Medienkonsum. Also hier wirklich gucken, wie ist das Spotlight? Ist das Kind nur am Handy oder macht es auch andere Dinge? Wie alt ist dein Teenager? Ist es vielleicht noch deine Aufgabe, dein Kind vor dem Handy zu beschützen? Und auch sonst, also selbst auch mit 16 ist das Ganze noch nicht in den Brunnen gefallen, weil auch hier kann man mit den Kindern und Jugendlichen auch nochmal oder Jugendlichen auch nochmal sprechen und ihnen diese Folgen auch aufzeigen und dann eben in einen Dialog gehen. Wenn du auch hier Unterstützung brauchst, gerne melden. Wir vermitteln hier entsprechend auch entsprechende Coaches, die dir hier wirklich ganz klar Handlungsempfehlungen aussprechen können. Ja, aber meine Expertise natürlich auch an irgendeiner Stelle endet und ich kenne meine Grenzen, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und tief in Medienkonsum eintauchen, das ist nicht meine Expertise. Wir haben aber Spezialisten im Team, die da Experten sind und die wir dir sehr gerne zur Verfügung stellen. So. Und der letzte Punkt, den ich heute mit dir besprechen möchte, ist der Punkt, wie helfe ich meinem Jugendlichen mit Leistungsdruck in der Schule umzugehen, ohne dass ich zusätzlichen Stress erzeuge? Beziehungsweise, wie gehen wir mit dem Thema, ja, Perfektionismus und Lernstress generell um? Also das heißt, wie geht es, wie ist es, wenn deine Kinder zum Beispiel ganz oft sich beschweren, dass die Schulaufgaben zu schwer ist, dass Mathe zu schwer ist, dass es frustriert ist? Wie kann man da sein Kind mal oder seinen Jugendlichen motivieren? Also hier, auch hier empfehle ich erstmal zu gucken, wie gestresst ist das Kind oder der Jugendliche denn wirklich? Weil es oft so ist, dass wir Eltern eine sehr hohe, sehr niedrige, ich weiß nicht, hoch, niedrige Frustrationsschwelle haben, wenn wir sehen, dass unser Kind frustriert ist. Also das Erste ist wirklich für sich selber zu gucken, kann ich als Elternteil wirklich damit umgehen, wenn mein Kind frustriert ist, wenn mein Kind etwas nicht schafft, wenn mein Kind mit etwas nicht zurechtkommt. Das ist mal ein Punkt, der wieder in unserem Angelegenheitskreis ist. Macht das mit mir als Elternteil etwas? Kann ich es aushalten, wenn die Kinder und Jugendlichen frustriert sind, wenn sie ein bisschen Stress haben? Das ist mal das eine. Das andere ist dann auch zu gucken, wie gehe ich selber damit um, wenn mein Kind schlechte Noten hat? Also ist es ein Leistungsdruck, der von der Familie gemacht wird, der von zu Hause gemacht wird. Auch hier empfehle ich den Call mit der Sabine Hayek. Lernen kann leicht sein. Mega Call. Da hat sie, haut die wirklich tausende von Lerntipps raus. Schau die dir gerne auch nochmal an. Ganz, ganz mega Call. Sabine Hayek, Lernen darf leicht sein. Genau. Und auch hier kannst du als Elternteil für dich gucken, wo kann ich einfach ein bisschen den Druck rausnehmen? Wo bin ich noch zu sehr im Angelegenheitskreis meines Teenagers, was das Thema Lernen angeht? Wo kann ich es vielleicht nicht aushalten, dass Stress ist? Wo möchte ich mein Kind schieben und pushen, weil ich mir denke, naja, aber du musst eine gute Note schreiben, weil du brauchst einen guten Schulabschluss. Guter Schulabschluss ist eine gute Ausbildung ist ein guter Job ist ein gutes Leben. Und dann projizieren wir etwas 20 Jahre in die Zukunft. Und das ist völlig übertrieben, weil wir haben oft so einen Berg, über den wir uns Sorgen machen, wirklich einen Riesenkreis, um den wir uns Sorgen machen. Und so ein ganz kleines Kreislein davon wird dann auch wirklich Realität. Ja, und wir versuchen aber trotzdem, uns all dieses, worüber wir uns Sorgen machen, irgendwie auszuschließen. Und deswegen, wenn du merkst, dass dein Kind sich zu sehr einen Leistungsdruck macht, wirklich zu sehr Stress, also dass man wirklich auch jemand von außen sagen würde, okay, das ist übertrieben. Das Erste ist, ich würde mal meine eigenen Reaktionsmuster und Verhaltensmuster hinterfragt. Das heißt, mache ich das vielleicht auch? Habe ich vielleicht selber einen Perfektionismus oder auch der Partner, Vater oder Mutter? Wie ist es dort? Was wird da vorgelebt? Dann würde ich mit der Schule mal Kontakt aufnehmen. Vielleicht erleben die das Kind ja auch noch mal ein bisschen anders in der Schule und dann eben auch mit dem Kind sprechen. Und auch hier empfehle ich immer, geh 1, 2, 3 Stunden zu einem Coach, der dir da wirklich helfen kann und der dir da auch eine Unterstützung geben kann, weil da gibt es sehr, sehr schöne Tools und Methoden. Und ich bin auch gerade dran, mit der Sabine Hayek einen Lern-Online-Kurs zu machen. Jeder kann lernen, wo sie ganz, ganz, ganz viele Tipps hier für Eltern gibt. Sobald der Kurs online ist, sagen wir euch natürlich Bescheid. Dann empfehle ich dir den von Herzen, weil du hier einfach ganz viele konkrete Lerntipps an die Hand bekommst, die nicht irgendwie nur an der Oberfläche wabern, sondern die wirklich an die Wurzeln gehen, wo ihr Probleme nachhaltig löst und nicht nur kurz von Schulaufgabe zu Schulaufgabe euch hangelt, sondern wirklich nachhaltig so Veränderung schafft, dass die nächste Schulaufgabe mit Leichtigkeit geschafft wird. Ist in Arbeit, kommt wahrscheinlich Februar 25 raus, geben wir Bescheid. Genau. So, das waren jetzt ganz, ganz viele Themen für heute. Ich habe hier, ich habe sogar gesagt, das letzte, aber das ging jetzt doch recht schnell. Ich würde gerne noch eins nehmen, weil damit werden wir auch ganz oft konfrontiert als Eltern irgendwann. Und das heißt, das ganze Thema Pornografie und Sexualität. Also, wie rede ich mit meinem Jugendlichen über Themen wie Pornografie, Selbstbefriedigung, erstes Mal, generell Sexualität, weil die Jugendlichen sind einfach im Internet unterwegs und werden da viel früher vielleicht noch als wir Erwachsene mit diesen Themen konfrontiert. Und auch hier, wie führen wir solche Gespräche? Also, das Erste ist, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür sorgen sollten, dass Jugendliche nicht mit 12 oder 13 irgendwelche Hardcore-Porno-Clips in WhatsApp-Gruppen bekommen. Das kann man nicht immer ausschließen. Wir können aber gucken, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche in den Einstellungen, dass es so ist, dass niemand sie ungefragt in irgendwelche Gruppen hinzufügen kann, so dass wir schon mal ausschließen, dass sie ungeahnt in irgendwelche so diese Massen-WhatsApp-Gruppen eingefügt werden. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass wir hier das schützen bei unseren Kindern und Jugendlichen. Dann ist es auch unsere Aufgabe als Eltern, gerade wenn die Kinder, sag ich mal, unter 15 sind, immer wieder dir das Handy zeigen zu lassen, die Chats zeigen zu lassen oder auch selber unangekündigt immer wieder reinzugucken, um zu schauen, mit wem schreibt mein Kind was. Weil die sind auf TikTok unterwegs, sie sind auf Snapchat unterwegs und die können oft nicht einschätzen, ob Lisa 13 auch Lisa 13 ist oder vielleicht Manfred 55. Na, also das können die nicht unterscheiden. Ich habe solche Chats selber schon gesehen und das merkst du gerade mit ChatGPT und anderen KIs, merkst du das heutzutage zum Teil wirklich nicht mehr. Und dann wird Vertrauen aufgebaut und auf einmal heißt es, kannst du mir zeigen, wie ich einen Tampon einführe? Also da, ihr habt die wildesten Sachen da schon gesehen. Da muss man wirklich, wirklich, wirklich aufpassen. Das dürfen wir unseren Kindern nicht alleine lassen. Also deswegen sprecht bitte über Gewaltvideos, über Pornografievideos, ohne in die Details zu gehen. Aber sprich mit deinem Kind und sag, wenn du irgendwie etwas siehst, was dich erschüttert, was dich nicht schlafen lässt, weswegen du aufwachst, zeig's mir. Oder sprich mir, also nicht zeig's mir, aber sprich mit mir darüber. Sprich mit mir, was du gesehen hast. Und dann gibt es da, es gibt Schulpsychologen, es gibt andere Anlaufstellen, wo man hier sich wirklich Hilfe holen kann. Und den Kindern auch immer wieder sensibilisieren, geh nicht in Gruppen, wo sowas verschickt wird. Am besten ist es ja sowieso, so wenig WhatsApp-Gruppen wie möglich zu machen. Und auch schau dir diese Sachen nicht an. Dann ist es ganz wichtig, mit Jugendlichen darüber zu sprechen, dass das, was die auf YouPorn sehen oder auf anderen Plattformen, ist nicht die Realität. Ja, gerade ob Jungs oder Mädchen, eigentlich ist es egal, weil Jungs fühlen sich dadurch unglaublich unter Druck gesetzt und Frauen meinen, dass die wildesten Sachen ihnen die größte Freude bescheren. Muss man sagen, eigentlich mag ich das ja gar nicht. Also hier wirklich ganz klar sprechen und nicht die Verantwortung der Schule überlassen, sondern mit den Kindern und Jugendlichen, ich sage immer Kinder, aber ich meine Jugendliche, mit den Jugendlichen in den Austausch gehen und sagen, vielleicht siehst du Dinge, wo du dir nicht vorstellen kannst, dass sie dir Spaß machen, die du auch nicht ausprobieren willst. Und es ist okay, es nicht zu tun. Ja, egal ob als Junge oder als Mädchen. Dass das, was ein Porno und Liebe machen, sind einfach zwei unterschiedliche Baustellen, haben zwei unterschiedliche Adressaten. Und das also deswegen hier wirklich, wirklich ehrlich ins Gespräch gehen. Auch da muss man schauen, wie gut die Beziehung zu deinem Kind ist, ob ihr über Selbstbefriedigung sprecht oder nicht. Aber auch hier, das wird einfach irgendwann mal Thema sein, wo wir Aufklärung machen dürfen. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ist bei meiner Tochter, dass sie kam, also bei Töchtern kommt halt irgendwann die erste Periode. Und meine Kleine ist da total offen und spricht mit mir. Meine Große ist halt eher ein bisschen verschlossen gewesen. Und was ich irgendwann gemacht habe, ich habe ihr so ein Erste-Hilfe-Kit gemacht. Das heißt, ich habe ihr so einen kleinen Beutel gekauft, da habe ich Binden rein, Tampons benutzen die am Anfang noch nicht. Dann habe ich ein Wechselhöschen rein, ich habe ihr Buscopan rein, wenn sie Bauchweh hat und so ein kleines Wärmepflaster, habe ihr das in so einen Beutel rein und habe ihr das gegeben und gesagt, nimm es einfach mit in die Schule. Dann hast du so ein SOS-Kit, hab das kurz mit ihr, ja, ihr gesagt, was da drinnen ist und für was das ist und warum das drinnen ist. Und habe auch von ihr keine Antwort erwartet, weil ich wusste, dass ihr das einfach unglaublich peinlich ist. Aber da habe ich ihr quasi das Gespräch abgenommen, habe ihr die Hilfsmittel, die sie braucht, zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich halt immer wieder mal gefragt, brauchst du Binden? So, dass das einfach ein ganz normales Thema war. Und ja, irgendwann habe ich halt gemerkt, dass sie Tampons benutzt. Also man muss vielleicht auch nicht immer über alles sprechen, ja? Sondern einfach da bleiben, aufmerksam bleiben und den Kindern den Raum geben. Und dann hatte meine Große irgendwann ihren ersten Freund und wollte noch bei ihm übernachten. Da habe ich gesagt, ja, kannst du, aber jetzt hörst du mir erstmal zu. Und dann haben wir halt einfach über Verhütung gesprochen und übers erste Mal und dass sie auch Nein sagen darf, dass sie nichts zulassen soll, was sie nicht möchte und, und. Und das Ende vom Lied, sie waren dreiviertel Jahr zusammen und erstes Mal ist noch immer nicht hinter sich, weil sie sagt, ich war noch nicht so weit. Und das finde ich einfach total schön, dass sie diese Stärke hat zu sagen Nein. Und auch hier erwarte da keine Antwort von deinem Kind, sondern sag einfach, du hör mir kurz zu, ich möchte dir das gern sagen, ich gehe danach auch raus und dann darfst du das Ganze sacken lassen, weil die hören uns dann schon zu. Aber sie werden wahrscheinlich nicht mit dir über diese Themen sprechen, ja, sondern da geht's, ist die Information eher einseitig, aber es ist wichtig, hier im Austausch zu bleiben. Also auch, dass wir ganz offen über diese Themen sprechen und ja, den Jugendlichen den Raum geben, hier mit uns auch zu reden, bevor sie sich dann die Informationen woanders holen, wo wir dann keinen Einfluss darauf haben. Und da empfehle ich, Frauen reden mit den Töchtern, Vätern reden mit den Söhnen. Na, weil man einfach da das andere Geschlecht ein bisschen besser versteht. Kommt von Familie zu Familie unterschiedlich, aber meiner Erfahrung nach ist da ein gleichgeschlechtlicher Austausch der bessere. So. Jetzt hast du ganz, ganz, ganz viele Informationen von mir zu den Teenagern bekommen, zum Umgang mit Jugendlichen. Und ich könnte noch viele, viele Themen mehr. Ich habe ein paar mehr vorbereitet. Da machen wir dann vielleicht in der nächsten Session. Was aber für mich so, sag ich mal, über themenübergreifend, und das hast du wahrscheinlich mitbekommen, themenübergreifend ist für mich wichtig. Es fängt immer alles bei uns Eltern an. Das heißt, die eigene Haltung ist eine ganz, ganz wichtige, eine wertschätzende, verständnisvolle Haltung, die aber auch klare Grenzen hat. Also ich halte nichts davon, dass wir keine Grenzen setzen, aber die müssen klar gesteckt sein, klar kommuniziert sein und auch eingehalten werden. Und das ist das Erste. Und das Zweite, immer im ersten, in der ersten Überlegung die Verantwortung zu sich selber holen als Elternteil und sagen, was davon ist in meinem Angelegenheitskreis? Was davon kann ich wirklich beeinflussen und damit anfangen? Weil es ist immer total leicht, beim Nachbarn in den Garten zu gucken. Es ist viel schwieriger, bei sich selber hinzugucken. Wir sehen im Außen ganz, ganz viele, was andere falsch machen. Manchmal wollen wir aber nicht bei uns hinschauen, weil es vielleicht unangenehm ist. Und deswegen rate ich, erstmal bei sich selber zu schauen, was kann ich an der Situation verändern? Was ist in meinem Angelegenheitskreis und in meinem Verantwortungsbereich? Das als erstes umsetzen, das als erstes verändern und dann gucken, wie verhält sich mein Gegenüber denn jetzt? Gleich? Also ich frage immer besser, schlechter, gleich. Und ganz oft wird es dann schon besser. Und dann habe ich erstmal in meinem Garten ja, gebuddelt. Und dann kann ich gerne im Garten des anderen nochmal hinschauen.